Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Über das, was Menschen geschieht, die eine andere Hautfarbe als die weiße haben, wurde schon vor fast 400 Jahren geschrieben. Oronoko oder Der königliche Sklave heißt ein bemerkenswerter Roman aus dem elisabethanischen England, der eine Wiederentdeckung verdient. Mehr dazu im Verlauf der Sendung. Zunächst aber will ich Sie nicht mit der Vergangenheit, sondern mit einem Stück Avantgarde-Literatur vertraut machen. In diesem Roman stirbt niemand, heißt das neue Buch des georgischen Autors Beka Adamaschwili. Der Roman ist ein Vexierspiel, das auf der Idee beruht, dass alle Figuren der Weltliteratur den einen großen Gegner haben, nämlich den Tod. Und genau den zu überlisten, das haben sich drei Figuren vorgenommen. Beka Adamaschwili wurde 1990 in Tbilisi geboren und er hat für seine stark experimentellen Texte bereits den Literaturpreis der Europäischen Union bekommen. Wie sein intertextuelles Verwirrspiel diesmal ausfällt, das weiß Edith Otschowski.
Schon der Titel des Romans »In diesem Buch stirbt jeder« hört sich wie ein Spoiler an. Doch weit gefehlt. Es gibt in der einen möglichen Lesart mehr als eine überlebende Figur in diesem ungewöhnlichen Roman. Gewidmet ist er den netzaffinen Lesern, die sich mit den sozialen Medien auskennen. Der Text selber wimmelt von Hashtags. Man merkt, dass Adamaschwili lange Zeit als Blogger tätig war. Im folgenden Prolog taucht niemand Geringeres als der Tod auf. Der liegt wach und versucht, sich mit den bekannten Tricks wie dem Telefonbuch von Tokio in den Schlaf zu wiegen. Später hat, wir sind bereits in einem zweiten Prolog, sein Gegenspieler Memento Mori das Wort. Memento Mori stellt die eigene Existenz in Frage.
Als Memento Mori eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er heraus, dass er eine Romanfigur war und ihm über sich selbst nur drei Dinge einfielen. Erstens, dass er den komischen Namen Memento Mori trug. Zweitens, dass er eine Romanfigur war. Drittens, dass ihm über sich selbst nur drei Dinge einfielen.
Nach dieser bitteren, aber zugleich auch humorvoll ausgedrückten Erkenntnis entschließt sich Memento Mori, Berühmtheiten der Weltliteratur vor ihrem geschriebenen Tod zu retten. Etwa Romeo und Julia oder die Patienten des Sanatoriums von Davos. Gemeint ist der Zauberberg. Doch dann merkt Memento Mori, dass in seinem eigenen Roman jemand gerettet werden muss. Nur wer? Hier werden die drei weiteren Figuren eingeführt. Ein Professor namens Arno, der auf der Suche nach den letzten Worten ist, die er vor seinem Tod noch gut anbringen kann. Ein Privatdetektiv namens Matthäus und Lea. Letztere wollte nie eine Prinzessin werden und auch nicht auf den einzigen perfekten Mann warten. Sie verliebte sich dann doch in einen der vorher genannten. Wer das sein könnte, muss sich der Leser zusammenreimen. Die vier Figuren verbünden sich und reisen mittels eines Romanomobils durch die Romane der Weltliteratur und geben gleichzeitig auf einer Zeitmaschine die Koordinaten ein. Es folgen dann mehrere Kapitel unterschiedlichster Textsorten. Es sind Geschichten, Auszüge aus einem Tagebuch, mittendrin gibt es ein paar Akte eines Theaterstücks oder gar Märchen. Es ist eine experimentelle Prosa, die verschiedene Genres ausprobiert. Das Hauptaugenmerk gilt hier offensichtlich der Form. Die Figuren bleiben trotz des großen Assoziationsraums recht blass und schematisch. Dafür ist ihre gemeinsame Reise umso vergnüglicher. Sie dient dem hehren Zweck, nicht nur den Todgeweihten, sondern gar die ganze fiktive Welt zu retten.
Welchen Sinn hat es, eine fiktive Welt zu retten? Fragte Professor Arno traurig. Für uns ist das überhaupt keine Fiktion. Wenn wir uns vom Autoritarismus des Autors befreien, können wir unsere Existenz jenseits des Einbandes fortsetzen und bekommen die Chance, in eine andere Zeit und in eine andere Geschichte zu gelangen, erklärte Memento Mori.
Ziemlich bald gelangen die Figuren in ein Shakespeare-Stück, wobei sie von einer Figur namens Company verfolgt werden. Diese trachtet ihnen nach dem Leben. Später treten sie dann in Beckett's Warten auf Godot auf, natürlich mit Wladimir und Estragon. Adamaschwili besticht durch seine Textbezüge auf Autoren der Moderne, auf Michael Bulgakov, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, um nur einige Namen zu nennen, und nicht zuletzt durch seinen Einfallsreichtum. So illustriert er seinen Text mit kleinen Cartoons, um schließlich sogar eine Comicfigur einzuführen und ein ganzes Kapitel als Comic zu gestalten. Am Schluss wird dem Leser ein interaktives Ende angeboten. Es gibt zwei Fassungen. Die unerwünschte kann man herausschneiden. Strichlinien und Scherensymbol sind aufgedruckt, damit man der Aufforderung nachkommen kann. Es bleibt ein Text, in dem sich Klamauk und Reflexion die Waage halten. In diesem Buch stirbt jeder ist eine kunstvolle und humorvolle Vorführung über das, was Literatur vermag. Auch über die nur keineswegs einseitige Beziehung zwischen einem Autor und seiner Figur, wie man es bereits von Pirandellos Theaterstück kennt. Was jener jedoch im Drama exerziert, probiert Adamaschwili in der Prosa aus. Hier befreit sich Lea von der Macht des Autors.
Der Autor hat sich als weniger gefährlich entpuppt, als ich dachte. Er ist ein normaler Typ. Er hat mir verraten, er habe mich nur deshalb entführt, um die Reise durch verschiedene Genres zu rechtfertigen, fing Lea nach Memento Moris Rückkehr an zu erzählen. Am Ende ging mir sein endloses Gejammer so auf den Geist, dass ich eines Tages, als er auf Arbeit war, den Anfang dieses Kapitels selbst geschrieben habe, um zurückzukommen.
Übrigens taucht auch der Tod am Ende des Romans wieder auf und bestimmt den Schluss. In diesem Buch stirbt jeder ist ein höchst amüsanter postmoderner Metaroman, der das Schreiben nicht nur spiegelt, sondern auch parodiert. Denn Adamaschwili nimmt es mit der Weltliteratur auf. Er nimmt sie und nicht zuletzt sich selbst auf die Schippe.
Sagt Edith Otschowski zu B.K. Adamaschwili, in diesem Buch stirbt jeder. Aus dem Georgischen übersetzt hat Sibylla Heinze, erschienen im Verlag Wohland und Quist in Berlin, Leipzig und Dresden. 208 Seiten, 25 Euro. Und damit kommen wir zu einer englischen Autorin, die kurz nach Shakespeare geboren wurde und wirkte. Aphra Behn lebte von 1640 bis 1689. Sie hatte ein schillerndes Leben, soll nicht nur Autorin, sondern auch Spionin in den Niederlanden gewesen sein. Und in ihrer Jugend hat sie einige Zeit in Südamerika, in Suriname verbracht. Das ist ein Staat, der nur für kurze Zeit eine englische Kolonie war und in dem afrikanische Sklaven auf großen Plantagen arbeiten mussten. Was Aphra Behn dort erlebt hat, muss sie entsetzt haben. Ihre Erfahrungen sind eingeflossen in ihren bekanntesten Roman. Er heißt, nach der männlichen Hauptfigur, Oronoko oder Die Geschichte des königlichen Sklaven. Stefan Howald ist Publizist und Übersetzer. Er lebt und arbeitet in Zürich und dort habe ich ihn telefonisch erreicht und ihn als erstes gefragt, warum ist dieser fast 400 Jahre alte Roman heute noch so aktuell?
Ich glaube, das hat zwei Gründe. Erstens mal, was jetzt eine ganz dringliche Aktualität erhalten hat. Er ist eines der ersten antirassistischen Werke. Man muss das dann vielleicht ein bisschen qualifizieren, aber es ist ganz klar, hier wird die Sklaverei deutlich angeprangert. Und dann gibt es einen zweiten Grund. Der liegt darin, dass es einer der ersten Romane einer Frau ist. Und er ist ganz klar aus einer femininen Perspektive geschrieben. Es gibt ja dann auch eine ganze Tradition, die Aphra Behn aufgreift und sie zur Pionierin für die weibliche Autorenschaft erklärt.
Wir haben den Feminismus, wir haben den Aspekt des Antirassismus. Lassen Sie uns mit Letzterem beginnen. Sie schildert Oronoko als sehr, sehr attraktive männliche Hauptfigur. Er ist überirdisch schön, sie sagt aber auch immer wieder, dass er doch nicht allzu schwarz war. Die Haut habe eher die Farbe von Ebenholz gehabt. Er habe eine römische und keine afrikanische Nase gehabt. Und zu seiner enormen Kultiviertheit und auch Attraktivität trägt auch der Fakt bei, dass er europäische Mentoren hatte. Heute sehen wir solche Zeilen eher als rassistisch. Aber wie sind sie denn in den Kontext der Zeit einzuordnen, in der Aphra Behn schrieb und arbeitete, in den Kontext des 17. Jahrhunderts?
Ich glaube, das ist zuerst mal ein literarisches, erzähltechnisches Mittel, um den folgenden Konflikt umso schärfer hervorzuheben. Es ist ja so, indem Oronoko europäische Züge erhält, ist dann das Unrecht, das ihm angetan wird, umso schrecklicher und verwerflicher. Wen spielt er also mit den Vorurteilen ihrer Leserinnen? Und was sozusagen den nachgereichten Vorwurf des Rassistischen betrifft, ich würde da schon ein bisschen unterscheiden zwischen implizit rassistischen Vorurteilen und explizit rassifiziert. Also das heißt, natürlich gab es da was Vorurteile, aber sowas wie ein Rassismus als, sagen wir mal, ideologisches, abwertendes Konstrukt war noch nicht durchgängig entwickelt. Weil damals war ja der englische Sklavenhandel und die Sklaverei auch nicht so entwickelt. Die hat sich eigentlich erst im 18. Jahrhundert entfaltet. Und in den frühen Kolonien, gerade auch auf Surinam, gab es auch sowas wie weiße Zwangsarbeit, also was so etwas Ähnliches wie Leibeigenschaft. Das war dann noch nicht so eindeutig Bevölkerungsgruppen zugeordnet, die mit Rasse identifiziert wurden.
Nun ist das mit der Sklaverei ja eine sehr merkwürdige Sache in diesem Roman. Oronoko wird nach Surinam verschleppt. Es wird aber auch eher beiläufig gesagt, dass er selber noch in Afrika auch an Kriegen teilgenommen hatte und dass er selbst auch im Sklavenhandel tätig war, dass er selbst seine Gefangenen verkauft hatte. Wie lässt sich denn dieses Schillern deuten?
Das ist wirklich sehr interessant. Oronoko macht selbst einen Unterschied zwischen ehrenvoll, in Anführungszeichen, im Krieg erbeuteten Sklaven und den ehrlos für Geld erworbenen. Also da hat man sozusagen den Unterschied zwischen Feudalismus und beginnenden Kapitalismus drin. Also die, was wir heute als Kommodifizierung bezeichnen würden, dass alles eben zur Ware wird. Und diese frühe Kritik an dieser Kommodifizierung, die macht Behn mit. Also das kritisiert sie tatsächlich. Aber grundsätzliche Bedenken gegen die Sklaverei, die werden eigentlich nicht so geäußert. Es geht immer nur um die Auswüchse. Und man muss auch sehen, das Buch heißt ja im Untertitel The Royal Slave. Also das Empörende ist eben, dass er als Prinz versklavt wird.
Sie zeigt sich da sehr stark als Autorin, die eben auch dem feudalen, wie Sie sagen, oder dem höfischen Denken verwurzelt war. Und aufgrund seiner royalen Herkunft muss Oronoko auf Surinam keine schwere Arbeit tun. Alle sehen sofort, dass er was Besonderes ist. Er bildet sich dort noch fort, lernt Sprachen und verbringt, schreibt die Erzählerin, auch viel Zeit mit den Frauen. Nun gibt es ja tatsächlich in der europäischen Geschichte Sklaven, die an Höfen unterrichtet wurden und die später sogar Universitätstitel erlangten. Anton Wilhelm Amo, nach dem jetzt in Berlin die Mohrenstraße benannt wurde, war eine solche Figur. Hat Afra Behn das sozusagen ja unserer Zeit oder ihrer Zeit vorweggenommen?
Ja, da bin ich ein bisschen skeptisch. Also es hat diese Tradition und diese Erfahrung von Schwarzen an europäischen Höfen eigentlich schon vor ihr gegeben. Ich meine, ein interessantes Beispiel ist ja natürlich Othello von Shakespeare. Und sie legt ja eben den Schwarzen als Zivilisierten an. Da finde ich sie nicht unbedingt vorwärtsweisend, sondern eigentlich eher konservativ. Ihrer Zeit voraus war sie sicherlich dann aber in der folgenden realistischen Darstellung des Sklavenhandels und eben in der zwar beschränkten, aber doch deutlichen Kritik an der Sklavenhaltung.
Oronokos Geschichte spielt an zwei Orten, in seiner Heimat in Afrika, und dann wird er durch die Schurkerei eines britischen Kapitäns versklavt und dann nach Surinam gebracht. Es gibt eine Erzählerin, die sich als Augenzeugin einführt. Nun wissen wir ja, dass Afra Behn selbst in Surinam war. Afrika kannte sie wohl nicht. Macht sich dieser Bruch, dieser Unterschied im Text bemerkbar?
Ja, das ist recht deutlich. Also die Passagen zu Surinam, die sind wirklich sehr realistisch, auch detailgenau geschildert. Und man kann sogar reale Figuren identifizieren, vor allem unter den englischen Siedlern und Kolonisten. Und die Passagen zu Afrika, die sind dann eher europäischen Fantasien über den Orient entsprungen. Also der afrikanische König, der hat einen ausführlichen Harem und da kommt es sogar zu sowas wie einem Bauchtanz. Und er ist auch ein strikter Patriarch. Und im Gegensatz dazu, in der damaligen Goldküste, also dem heutigen Ghana, da gab es eben durchaus matrilineare Traditionen. Also da hat Behn wirklich eher auf andere Quellen zurückgegriffen. Wie gesagt, ihre eigenen Erfahrungen flossen da nicht ein, aber selbst die Quellen, die sie verwendet hat, die sind eher dubios.
In diesem Zusammenhang macht sie sich ja lustig über den Patriarchen, der aufgrund seines Alters impotent ist. Und es gibt andere Passagen, in denen sie sich entschuldigt, dass sie nur eine Frau ist, die diese bedeutende Geschichte dieses wundervollen Prinzen erzählen kann. Frage an Sie, Herr Howald, ist das schon ein modernes Spiel mit der Instanz der Autorin?
Es ist sicher mal ein Kampf um die Position der Autorin. Das war ja damals wirklich nicht selbstverständlich. Wobei in den Stücken und den Gedichten von Afra Behn wird das eigentlich noch ausgeprägter. Da erkämpft sie sich tatsächlich als Autorin überhaupt das Recht auf selbstbestimmte Gefühle. Und diese Gefühle, die dürfen auch mal kalt sein. Also es geht nicht nur darum, dass man sozusagen jetzt sagt, die Frauen, die müssen ihre Sentimentalität ausleben, sondern sie behauptet, Frauen dürfen auch kalt und kühl gegenüber dem beispielsweise ihrem Liebhaber sein. Und gleichzeitig gibt es dann auch sowas wie gleichgeschlechtliche Liebe, die in einzelnen Gedichten thematisiert wird. Also bei Behn im Roman kommt das schon auch vor, also diese Position der Frau. Aber ich glaube, in ihrem übrigen Werk ist das wirklich noch stärker ausgeprägt.
Sie gilt als erste verbürgte Berufsschriftstellerin der Neuzeit, ist das richtig?
Ja, das kann man so sagen, eben gerade durch ihre Theaterstücke. Sie hat praktisch jedes Jahr ein Theaterstück geschrieben und wurde da sozusagen auch beauftragt von diesen Theatern. Es gab damals zwei große Theater. Die legten sich dann zusammen und da wurde es dann schwieriger. Und deswegen hat sie sich gegen Ende ihres Lebens auch aufs Romanschreiben verlegt. Also es hat sowohl sozusagen einen ökonomisch-sozialen Grund, es hat dann aber schon auch einen erzählerischen oder literarischen Grund, weil sie das Gefühl gehabt hat, im Roman kann ich verschiedene Perspektiven, verschiedene Positionen besser reinbringen als in den Stücken.
Sie geriet dann später vor allem im 19. Jahrhundert etwas in Verruf und auch in Vergessenheit. Zur Zeit des Viktorianismus haben Frauen abgeraten von der Lektüre dieser Autorin. Wie ist sie denn dann im 20. Jahrhundert wiederentdeckt worden?
Also, wenn ich vielleicht nochmals zurückgehen kann, es ist wirklich, die Rezeptionsgeschichte ist sehr interessant. Also, zu Lebzeiten, wie gesagt, hatte sie einen bestimmten Ruf. Sie hatte einen zwiespältigen Ruf. Ihr wurde natürlich auch Libertarianismus vorgeworfen. Also, sie sei zu erotisch, sie sei zu grausam beispielsweise. Und dann im 18. Jahrhundert hat das plötzlich gekehrt. Da wurde die Grausamkeit sozusagen nicht mehr gesehen, sondern Oronoko wurde dann als Beispiel einer tragischen Liebesgeschichte rezipiert, was natürlich wirklich sehr kurios ist und eigentlich der Absicht der Autorin widerspricht. Und 19. Jahrhundert, wie gesagt, zu Beginn abolitionistische Bewegung, 20. Jahrhundert dann vor allem von Virginia Woolf wiederentdeckt. Die hat dann stärker betont die Pionierinnenrolle von Afra Behn als Schriftstellerin, die eben tatsächlich einen Platz für die Autorin erkämpft hat.
Sagt der Literaturwissenschaftler Stefan Howald. Wer die Geschichte von Oronoko nachlesen will, es gibt eine schöne alte Ausgabe der Inselbücherei. Es ist die Nummer 596. Übersetzt hat Christine Höppener, Klaus Reichert hat ein Nachwort geschrieben. Vermelden möchte ich noch, dass Nora Gomringer die Karl-Zuckmeier-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz bekommt. Ausgezeichnet wird die 40-jährige Lyrikerin für ihre Verdienste an der deutschen Sprache. Wir gratulieren. Und die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr bekanntlich sehr geschrumpft statt und meistens digital. Viele Verlage wollen aber auf eine Präsentation ihrer Autorinnen nicht verzichten. Der Kiepenheuer und Witsch Verlag lädt morgen und am 8. Oktober jeweils um 20 Uhr zu zwei digital übertragenen Veranstaltungen mit jenen Autoren ein, die sonst nach Frankfurt gereist wären. Mit dabei sind Sibylle Berg, Thomas Hettche, Joachim Meyerhof. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier begrüßt Sie gleich Lennart Pyritz zu Forschung aktuell mit Neuigkeiten rund um den Nobelpreis. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.